Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiran, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist. Es anders machen zu wollen, bedürfnisorientiert auf die Beziehung schauend. Ich glaube, das kennen wir alle, diesen Wunsch. Deswegen hörst du diesen Podcast. Deswegen mache ich diesen Podcast. Und doch, ich erinnere mich noch so gut an eine Situation. Mein Kind, ungefähr 3 Jahre alt, wollte auf dem Trampolin. Es war Frühling, ungefähr ja die Jahreszeit jetzt. Die Wiesen waren total nass. Und ich wollte natürlich nicht, dass mein Kind krank wird und wollte, dass mein Kind Gummistiefel anzieht. Mein Kind wollte aber keine Gummistiefel. Und ich habe das nett und freundlich im Säuselton und könntest du bitte und schau mal und weiß was ich was. Dann kam genau der Papa des Kindes noch und hat mitgemischt. Nee, ich glaube, der hat sogar angefangen und hat es mir nicht gut genug gemacht. Ich habe dann mitgemischt. Auf jeden Fall wollte ich das auf eine wahnsinnig nette, bedürfnisorientierte, liebevolle Art machen. Mein Kind wollte davon nichts wissen. Und das Ergebnis: Ehestreit, frustriertes Kind, weinendes Kind. Im Strudel des Andersmachen, orientierungslos sein. Vielleicht kennst du das auch. Und gerade rund um die Schule ist das häufig so. Die Schule, so wollen wir das eigentlich nicht für unser Kind. Vielleicht ist unser eigener Schulrucksack noch ganz schön gefüllt mit Erlebnissen, die wir so nicht für unser Kind wollen. Und wir wollen es anders für unser Kind. Doch, wie können wir es machen? Gerade dieser Druck von außen und gefühlt haben wir ja so wenig Handlungsspielraum. Wenn du möchtest, dass dein Kind eine bindungsstarke Schulzeit erleben kann und sehen kannst, was du konkret machen kannst, dann lade ich dich ein. Im Mai startet mein Vertiefungsworkshop Schulstart bindungsstark. Alle weiteren Infos findest du hier im Link. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig auf Romina Alberti. Sie ist Soziologin und Autorin und du kennst sie vielleicht von Insta. Dort inspiriert sie ja unter Andersmachen seit vielen Jahren auf eine ganz wundervolle Art Menschen, die sie lesen. Ich kenne Romina schon eine Weile, wir begleiten uns, wir sind in der Mastermind zusammen. Wir sind auch hinter den Kulissen sozusagen verbunden mit den Höhen und Tiefen des Unternehmerinnenseins und Autorinnenseins. Liebe Romina, ich freue mich total, dass du hier bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir begleiten uns ja auch schon so immer mal wieder, kennen uns ganz gut. Und jetzt zu deinem Buch zwischen Nein und Nähe sprechen wir. Ich habe es gelesen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, du inspirierst ja seit vielen Jahren über Insta wirklich mit tollen Texten, mit tollen Impulsen zum Denken, ohne uns die Lösung vorzukauen, finde ich immer sehr schön, anders machen. Wir wollen es mit unseren Kindern anders machen. Ich glaube, viele würden dem übereinstimmen so, doch anders machen, reicht es? Oder warum hast du jetzt noch ein Buch geschrieben? Weil eigentlich anders machen sagt ja alles. Wir wollen es anders machen. Warum reicht anders machen nicht unbedingt oder wo merkst du das auch immer wieder?
Ja, vielen Dank erstmal, dass wir sprechen dürfen. Ich freue mich auch sehr darüber. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube erstmal dieses Gefühl, wir wollen es anders machen, das ist ein Gefühl, was ganz viele von uns auch teilen. Wir wollen irgendwie eine gute Beziehung zu unseren Kindern haben. Wir wollen ihnen nah sein. Wir wollen ja nicht auf Erziehungsmethoden zurückgreifen, die sich nicht gut anfühlen. Und gleichzeitig kommt dann ja aber immer dieser Moment, finde ich, bei ganz vielen, wo sie merken, ja, aber was jetzt? Also was mache ich denn dann aber in der konkreten Situation, wenn es schwierig wird, wenn das Kind nicht aus dem Haus möchte, wenn das Kind sagt, nö, finde ich jetzt irgendwie aber blöd oder dann zum 100. Mal den Becher runterschmeißt, sich nicht wickeln lässt. Also all diese Themen, die auch immer wieder kommen, auch wenn die Kinder älter werden, das sind diese Momente und in denen ist es, glaube ich, einfach schwierig, dann das, was man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen. Und das war auch ganz oft ein Feedback, was ich bekommen habe, auch von meiner Community, von Gesprächen, von anderen Mamas. Und was ich auch selbst immer wieder erfahren habe, es reicht nicht zu sagen, ich möchte es anders machen, sondern man muss auch irgendwie wissen, wie gehe ich das denn jetzt an und wie kann ich das umsetzen, so dass es mir selbst eben auch gut geht noch.
Ja, absolut. Also ich kenne es ja, ich bin ja sehr nah an den Eltern dran, wo dann sogar auch die Schule dann nochmal wieder nächstes Thema, Erwartungen von außen. Und ganz viele haben das so im Gefühl. Ich will, dass mein Kind eine andere Schulzeit erlebt, wie ich das habe, und erlebe da dann auch manchmal so zwei Punkte. Die einen, die dann vor allem schützen wollen und auf gar keinen Fall irgendwie eine Struktur rund um Hausaufgaben haben wollen und eher so genau ganz viel Schutz aufbauen wollen aus diesem Andersmachen heraus. Und manchmal ist das aus dem Andersmachen heraus auch, dass man ja dann selber ganz doll über seine eigenen Grenzen geht und platzt und macht und tut. Das beschreibst du ja auch, war auch so eine Szene von dir. Vielleicht magst du uns da auch gerade nochmal mitnehmen.
Ja.
Auch wir kennen diese Situation, glaube ich.
Ja, total, genau. Ich habe da auch beschrieben, bei uns war das immer so ein Thema mit dem Pfannkuchen machen, weil ich selber das noch so ein bisschen aus meiner Kindheit habe und es ist irgendwie so für mich, so es hat so was Heimeliges, es ist irgendwie schön, so Pfannkuchen zu machen. Und ich habe das aber irgendwie immer dann in Situationen gemacht, in denen eigentlich alles gerade zu viel wurde, weil ich dann so das Bedürfnis hatte, oh, jetzt machen wir irgendwie was Schönes und vielleicht auch für die Kinder irgendwie noch was Schönes, so hinterher. Und eigentlich war aber alles schon zu viel und es wurde so ganz eng und dann sind die Situationen ganz oft eskaliert, einfach weil ich eigentlich was Gutes machen wollte, was Gutes tun wollte, aber dann ja, war es einfach too much. Und genau, eine ähnliche Situation, muss ich gerade dran denken, beschreibe ich auch im Buch mit dem Lastenradfahren, mit dem Eisessen. Das ist auch bei uns oft so ein Thema gewesen. Das eine Kind wollte ein Eis und dann habe ich noch Ja gesagt, obwohl ich wusste, dann wird aber das Baby auch ein Eis wollen und alle schreien. Und ne, das Lastenrad ist am Ende zugeschmiert mit Eis und mir geht es überhaupt nicht gut. Aber ich möchte es ja so gern gut machen und ich möchte ja so gern was Gutes für mein Kind. Und wie komme ich da jetzt raus aus der Nummer halt irgendwie?
Ja, das kennen, glaube ich, unglaublich viele. Also ich bin diesen Weg gegangen, auf jeden Fall, und eben in dem Beratungskontext kommt das so häufig vor. Und ich glaube, das ist auch nochmal gut und wichtig zu wissen, wir sind damit nicht alleine.
Toll.
Und aber auch eben, man kann es ja verändern, man kann lernen. Jetzt würde ich gerade gerne noch einmal anders machen. Sind wir ja Fan von. Warum? Warum ist es wichtig, dieses anders zu machen, anders in dem Sinne von, wenn wir von 50 Jahren denken, es war wichtig, Kinder sieht man, aber hört man nicht, sind diszipliniert, gehorchen. Also in diesem Sinne anders machen. Warum ist das wichtig?
Ja, also ich finde, am Ende geht es immer wieder darum, ganz einfach, dass Kinder Menschen sind, so, und einfach Rechte haben. Und das ist für mich immer so die Basis, weil natürlich gibt es noch ganz viele andere Dinge, die damit reinspielen, ne? Dass man sagen kann, ja, aber wenn man dann irgendwie straft, dann macht das Kind das ja nicht mehr aus einer intrinsischen Motivation heraus und so. Also, ne, und das ist es deswegen nicht gut. Also es gibt ja immer ganz viele Gründe auch, die ganz klar aufzeigen, warum es irgendwie nicht cool ist, ne, zu strafen, auf Gehorsam zu gehen und so. Aber am Ende, finde ich, geht es immer wieder darum, dass Kinder einfach Menschen sind und dass wir uns ja auch eine gute Beziehung zu ihnen wünschen und es nicht darum geht, das Kind soll funktionieren, das Kind soll machen, was ich will, sondern eigentlich möchte ich diesem Menschen ja nah sein. Auch wenn der älter wird, möchte ich eine gute Beziehung haben. Und ich finde, da ist es eben wichtig, dass wir sagen, wir wollen dem Kind so begegnen, wie sich das eben auch gut anfühlt und unseren Werten entspricht auch.
Ja, Kinder sind Menschen. Ja. Ganz schön krass, die Aussage.
Ja. Ja, ne, aber es ist, glaube ich, immer noch so dieses Gefühl von, also das sind ja auch oft wirklich Ängste, glaube ich, dann, ne, so diese Angst, was ist aber, wenn ich denn das jetzt nicht mache und das lasse ich jetzt durchgehen und dann, ne, jetzt auch mit dem Schulthema, dann wird mein Kind in der Schule dann überhaupt nicht mehr mitkommen, wenn sich das jetzt nicht mit 4 Jahren die Schuhe alleine anzieht oder so, dann geht das ja alles nicht. Und das sind ja auch ganz oft so Ängste, die dahinter stecken. Und ich glaube, das so ein bisschen aufzulösen, ist halt so die Voraussetzung, um auch zu gucken, okay, also, ne, ich darf meinem Kind auch vertrauen, dass wir da irgendwie gemeinsam einen guten Weg finden und es anders machen können. Und eben, ja, braucht es aber natürlich auch ein bisschen schon auch so eine Rückendeckung, weil eben diese alten Ideen ja doch noch oft in uns sind, die eben vor 50 Jahren geherrscht haben. Auch wenn wir denken, naja, eigentlich, ne, ich will kein Gehorsam mehr, ich will keine Disziplin, das sagen wir ja nicht. Aber trotzdem kommt dieses Gefühl dann ja auf und wir nennen es dann halt irgendwie Kooperation, die wir wollen, obwohl wir eigentlich so ein bisschen das Gleiche meinen noch.
Ja, absolut. Oder dann, was du eben sehr gut beschreibst, dann, wenn Druck steigt, was eben zum Beispiel die Einschulung ist, oder die Schwiegermutter dann doch nochmal irgendwas sagt, irgendwie so. Oder wenn das Kind dann halt doch nicht, wenn man super nett nur bittet, es macht. Also wenn dann der Druck nochmal steigt, und da, das ist ja das Schöne auch an deinem Buch zwischen Nein und Nähe, es heißt ja dann nicht, let it go. So, also wenn wir jetzt hier Einschulung, du möchtest nicht in die Schule, dann musst du auch nicht. Das muss ja dann nicht die Lösung sein, sondern wir gucken, was sind unsere Ängste, was sind unsere Themen, was braucht unser Kind, aber eben auf dieser, wie du sagst, das ist ein Mensch. Ich kann ja auch meiner Partnerperson gegenüber Ängste haben. Weißt was ich was. Da würde ich aber auch nicht so mit diesen Strafen und Vorwürfen handeln. Also ich habe es neulich auch gerade im Beratungskontext nochmal gesagt. Also ein Kind von mir hatte eine Zeit lang, da hat es sehr regelmäßig Schlüssel verloren. Das hat mich sehr, sehr herausgefordert. Und da, genau, meine normalen, netten, freundlichen Erklärungen haben ein bisschen gehalten und dann war der Schlüssel wieder verloren. Und dann hatte ich auch so, es hatte nicht funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe, überlegt. Welche Konsequenzen? Wie merkt es mein Kind? Und dann habe ich in der Zeit mich mal selber ausgeschlossen und musste dann zu diesem Kind in die Schule mit den Schlüssel holen. Und dann hätte ich da Vorwürfe und Konsequenzen von außen gekriegt. Musst du doch lernen, an deinen Schlüssel dran zu denken. Dann musst du jetzt das und das. Also das wäre keine mir nahe Person gewesen. Das hätte mir nicht gut getan. Und erstmal dieses Mitgefühl zu haben. Es war dann tatsächlich, war durcheinander und dann habe ich gesagt, ist mir auch mal passiert. Das war so gut. Und die Annahme, dass ich, weil ich Verständnis für bekommen habe, dann regelmäßig meinen Schlüssel vergesse. Was denkt man? Das so, also beim Kind denkt man dann, wenn ich verständnisvoll bin, dann wird es immer den Schlüssel vergessen. Was? Ich kann sagen,
das stimmt.
Ich vergesse aus eigenem Antrieb ungern den Schlüssel. So. Und dann natürlich gucken, wie finde ich eine Lösung. Dann die nächsten Schritte können dann sein. Aber das ist eben dieses anders machen. Ich muss nicht abgewehrt werden. Ich brauche keine Strafen, weil ich den Schlüssel vergesse und dass ich die Annahme, dass ich es besser lernen würde.
Ja, total. Das ist ein gutes Beispiel dafür auch. Ja, voll.
Ich brauche das immer wieder auch für mich, die Beispiele, um dann eben nicht, also hätte ich gesagt, dieses ständige Schlüssel vergessen. Oder verlieren. Ja. Also es war ja immer verloren. Also ich hab ihn vergessen, mein Kind hat ihn immer wieder verloren. Du hast einen Fahrplan entwickelt. Ein Fahrplan für uns Eltern, wenn es trubelig ist, um nicht orientierungslos zu sein.
Genau, ich versuche ja in dem Buch auch ein bisschen anhand von eben so konkreten Konfliktsituationen aufzuzeigen, was wir tun können, weil das für mich auch einfach immer sehr hilfreich ist, sowas Konkretes an der Hand zu haben. Und es ist natürlich schwierig, weil, na klar, wir haben gerade gesagt, Kinder sind Menschen so und da ist es immer schwierig auch zu sagen, alles klar, wenn X, dann machst du Y, das ist ja nicht die Idee. Aber trotzdem möchte ich halt versuchen, mit dem Fahrplan so ein bisschen einen Weg zu ebnen, der dann aber immer wieder ganz viele, ich sag mal, kleine Abzweigungen ermöglicht, an denen man immer wieder auch rausgehen kann oder je nach Situation oder eben auch eigenem Temperament des Kindes, was auch immer, entscheiden kann. Also es ist einfach nur so ein Richtwert, sozusagen, den ich da geben möchte. Und da kann ich ja kurz einmal einen Einblick geben. Da geht es für mich am Anfang einfach immer erstmal darum, dass man überhaupt sich der Situation nochmal stellt. Worum geht es eigentlich gerade, wenn das Kind nicht aus der Haustür möchte, irgendwie nicht mitkommen möchte oder aber auch sonst was. Also ganz egal, was es ist. Das Kind möchte sich nicht wickeln lassen. Das Kind möchte die Hausaufgaben nicht machen. Also egal, dass man immer erstmal guckt, okay, was ist überhaupt der Konflikt? Worum geht es mir überhaupt? Und auch immer nochmal schaut, ist es eine Gefahrensituation, ja oder nein? Weil ganz oft ist das Gefühl ja direkt da. Es ist eine absolute Notsituation, eine Gefahrensituation und die ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist so der Anfang des Fahrplans und dann geht es darum, dass man sich selbst reguliert, weil natürlich geht es ohne Selbstregulation nicht. Es ist einfach super wichtig, wenn wir die Möglichkeit haben, natürlich, wenn es gerade ein Geschwisterstreit ist, wo jemand was auf den Kopf bekommt, dann müssen wir natürlich direkt da sein. Aber ansonsten hat man ja oft wirklich diese Sekunden, um tief durchzuatmen, um sich abzuklopfen, um sich irgendwie zu regulieren. Und dann geht es natürlich auch darum zu schauen, okay, was braucht denn mein Kind überhaupt? Was will mein Kind? Was ist da los? Geht es irgendwie darum, dass es gerade eine Aufmerksamkeit braucht von mir vielleicht? Das ist ja auch immer direkt so was Negatives, also womit wir was Negatives verbinden oft, was ja aber eigentlich so ein Hilferuf ist, so ein bisschen, hallo, ist da jemand, siehst du mich, hörst du mich, geht es um Sicherheit, geht es um Zugehörigkeit, was braucht mein Kind von mir, was brauche ich auch von mir, das wäre dann so der nächste Schritt, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig und dann geht es eben darum, wie wir es anders machen können und da versuche ich dann eben immer, je nach Situation natürlich konkrete Impulse zu geben, Ideen an die Hand zu geben, aber wie gesagt, am Ende sind immer die Eltern, das ist für mich auch in den Beratungen, genau wie bei dir ja auch extrem wichtig, Experten, Expertinnen für ihr Kind. und dürfen immer schauen, passen diese Impulse zu uns? Ist das mein Weg? Vielleicht komme ich da auf andere Ideen. Aber wichtig ist einfach, da aus dieser eigenen emotionalen Not rauszukommen und ja, praktisch einfach ranzugehen an das Problem.
Ja, das durfte ich tatsächlich auch lernen in meinem Beratungskontext, dass das eben total wichtig und hilfreich ist, so ja, einen Fahrplan zu haben, sozusagen. Also wenn man voll im Strudel ist, die Wellen übereingehen, dass das so ein Rettungsring ist. Und gleichzeitig ist dieser Rettungsring eben keine Landkarte, die dir Schritt für Schritt jeden Schritt vorsagt, sondern es ist ein Kompass. Mhm. Es ist ein Kompass, der dir Orientierung geben kann für dich und dein Kind, wo du die Expertin bist.
Ja, genau.
Das finde ich super wertvoll, auf jeden Fall genau das so zu sehen. Das ist eine Orientierung, eine Halt, wenn einfach die Wellen über einen herpreschen, man erstmal Luft atmen kann. Jetzt bekommen wir Eltern ja oft viele Tipps und Ratschläge, wo du ja eben gerade mit dem Fahrplan ein bisschen anders. Was sind so typische Tipps und Ratschläge, die wir ignorieren sollten?
Also ich glaube, immer alles, was aus Prinzip passieren soll, darf man ignorieren. Also immer, wenn es heißt, okay, ne, also wenn dein Kind sagt, es möchte nicht in die Kita, dann musst du es aber hintragen. Oder dann musst du aber sagen, okay, dann sage ich jetzt alle meine Termine ab oder so, egal in welche Richtung. Ne. Also ich glaube, immer so dieses aus Prinzip ist immer ein Problem. Weil das ist ja auch wieder das, was ich eben auch so ein bisschen meinte, was auch immer so viel mit Angst zu tun hat, glaube ich. Ne. Also dass wir denken, okay, wir müssen jetzt, also erziehen, ja, im klassischen Sinne, ich muss da jetzt aber so und so vorgehen, weil sonst passiert was ganz Schlimmes. Und das finde ich so wichtig, dass man das hinter sich lässt. Für mich persönlich ist auch einfach Authentizität ein sehr großer Wert. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir uns unseren Kindern zeigen dürfen. Und es bedeutet auch, dass wir von Situation zu Situation entscheiden dürfen und auch sagen dürfen, ja, okay, alles klar, ne, für mich passt es heute oder für mich passt es nicht. Also wir hatten zum Beispiel auch die Situation im Sommer öfter gehabt, ich habe es gerade beschrieben, das Eis-Thema war für uns oft ein Thema, weil mein jüngster Sohn einfach noch sehr klein war, wo ich einfach gesagt habe, alles klar, wir können leider kein Eis in der Waffel kaufen. Und das geht halt jetzt nicht, weil ich wusste, das wird eskalieren. Das Kleinste will dann auch ein Eis in der Waffel, das kann das noch nicht essen, es ist alles vollgeschmiert. Ich sitze da mit drei kleinen Kindern, das geht nicht. Und das wäre was, wo ich dann auch zum Beispiel auf Insta mal eine Nachricht bekommen habe, oh, das ist aber nicht sehr bedürfnisorientiert. Und ja doch, also ich finde, diesen Mut zu haben, eigene Entscheidungen zu treffen, egal ob die jetzt objektiv von außen gut oder schlecht aussehen, das finde ich wichtig. Und deswegen würde ich immer sagen, also alle Ratschläge, die sagen, du musst aus Prinzip XY machen, kann man eigentlich vergessen.
Ja, sehr schön. Ja. Ich hatte das tatsächlich gerade auch im Beratungskontext. Da hatten die Eltern sich auch gefragt, wie sie in einer Situation umgehen können. Genau, es ging um starke Gefühle, Wut bei einem Kind, eben bei schon einem Schulkind, dass sie ja dann immer gleich reagieren. Weil wir das ja hören, dass das wichtig für die Kinder ist. Und da ist eigentlich genau nach deinem Fahrplan oder was du auch gesagt hast, nein, darum geht's ja gerade nicht. Oder das, was wir konsequent machen sollten, ist eben nach unserem Nervensystem und nach der Situation zu handeln. Ja, es kann sein, an einem Tag, also dein Beispiel, du bist mit deinem älteren Kind Eis essen. Klar, macht es Sinn, wenn das Jüngere da ist, nicht. Also mit dem Pappbecher. Aber dann das Gesetz sozusagen machen, immer nur mit Pappbecher. Nein, wenn eine andere Situation ist, dann kann man es anders machen. Und wenn mein Kind den Ranzen auf den Boden schmeißt, weil ihm gerade langweilig ist und ich gerade total entspannt bin, reagiere ich anders, als wenn mein Kind seinen Schuhranzen auf den Boden schmeißt, total hinüber ist, 5 Arbeiten heute geschrieben hat, wir dringend schnell weiter müssen. Dann handeln wir da anders und wir handeln konsequent sozusagen an der Regulation und den Ressourcen orientiert von uns und unserem Kind.
Genau, und ich glaube, das ist auch für mich so dieser Gamechanger gewesen, das zu verstehen auch. Also ne, es gibt ja auch da ne, von Jesper Juhl dieses Kinder brauchen keine Grenzen, sie brauchen Eltern, die Grenzen haben. Also sich selber zu verstehen und zu wissen, okay, das ist das, woran ich mich ausrichten kann. Weil es gibt ja was, woran ich mich ausrichten kann. Nur das muss halt nicht von außen kommen. Und das zu verstehen, das war für mich auch, glaube ich, so der Kicker. Und ich glaube, das ist es auch immer noch für viele Eltern, weil wir, und das ist ja auch ein bisschen ne, mit deiner Eingangsfrage, ja die Idee haben, anders machen bedeutet, ich muss es jetzt so und so machen und ich muss immer nach meinem Kind gucken und ich muss immer die Wünsche erfüllen. Aber nein, das muss man gar nicht. Und bei uns ist es auch so, wie du gerade sagtest, wenn Nico nicht da ist, mein Mann, wenn der auf Dienstreise ist, dann erwarte ich auch andere Dinge von den Kindern am Morgen, weil es nicht anders funktioniert, weil wir halt um 8 in der Schule sein müssen. Und dann ist es so. Und es ist aber nicht, weil ich sage, meine Kinder müssen lernen, XY zu machen, sondern weil die Situation so ist und ich tue, was ich kann. Und natürlich versuche ich ja früher aufzustehen und möglichst viel zu übernehmen, weil ich natürlich die Verantwortung habe. Und gleichzeitig ist die Situation eine andere und somit ist es für meine Kinder auch anders, als wenn er da ist.
Genau, die Krux ist, das haben wir nicht gelernt. Damit sind wir nicht alleine. Also es ist, wenn man jetzt zuhört oder also wir erzählen, wir sind den Weg ja auch gegangen. Ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo das noch nicht drin war. Und für mich war ja dann Embodiment da eine ganz wichtige Weg, was ich genau auch in meinem Buch und in der Beratung da sehr viel mitnehme. Und man kann es eben lernen. Man kann es lernen, man kann diesen Schritt machen und gleichzeitig man muss es nicht alleine lernen. Man kann, also lernen ist ja in Beziehung, Regulation, Koregulation ist ganz viel, das in Gemeinschaft zu lernen und Orientierung auch zu bekommen. Und das heißt nicht, ich finde tatsächlich von André Stern einen Satz sehr schön, ein ganz anderer Kontext, aber er beschreibt sozusagen, mein Vater war so sehr er selbst, dass es mich motiviert hat, ich selbst zu sein.
Ja, das ist schön. Ja.
Und
ja.
Sprich, wenn wir eben sozusagen Menschen begleiten, bedeutet das nicht, dass die das so machen müssen, wie wir das machen. Mhm. Wenn wir auch Beispiele erzählen, also wenn du in deinem Buch zum Beispiel eine Situation aus eurem Alltag beschreibst, das heißt nicht, die Leute müssen es so machen, wie du es mit deinen Kindern machst. Aber es darf Inspiration sein, seinen eigenen Weg damit zu finden. Und das kann man lernen.
Ja. Total, ja, und sich auch sichtbar zu machen, ne? Weil ich glaube, das ist auch so ein Problem von vielen Eltern. Man stellt sich ja so weit zurück, wenn die Kinder noch klein sind. Und man muss das ja auch. Und man verliert sich dann vielleicht auch einfach ein bisschen. Und auch das, was einem wichtig ist, das, was einem ausmacht, das können ja dann auch oft so ganz kleine Schritte sein, ne? Dass man die eigene Musik mal wieder anmacht, vielleicht auch mit dem Kind, vor dem Kind, dass man Dinge wieder entdeckt oder sich auch selber zugesteht, wenn es dann eben geht, ne? Sei das irgendwie abends wegzugehen oder was auch immer, sich selbst da so wiederzufinden und sich dann auch zeigt und auch mit dem, also auch was wie man sich ausdrückt, das finde ich auch immer so wichtig, ne? Also dass ich rede von meinen Kindern auch so, wie ich rede und meine Kinder nehmen das natürlich ein Stück weit an. Und finden dann aber natürlich wieder ihre eigenen Ausdrücke, eigene Slangs. Denn auch in der Schule fängt das ja dann an, was ja auch total spannend ist zu beobachten.
Oh ja.
Und das darf halt sein. Ne? Man darf sich halt auch zeigen, finde ich. Und muss da nicht so eine Familie spielen.
Ja, absolut. Dieses im rosa Säuselton. Absolut, genau. Wenn wir jetzt mal eine Hypothese machen können, was würden sich denn Kinder wünschen von ihren Eltern in dem Sinne? Gerade rund ums Grundschulalter, wenn es nicht mehr die Windeln sind und die Brust, die absolut notwendig ist.
Ja, ich glaube tatsächlich geht es ganz viel darum, ernst genommen zu werden und Verständnis zu bekommen. Weil die Themen sind ja immer noch da, gibt ja immer noch Themen, wo Kinder trotzdem noch unsicher sind. Für manche Kinder ist es dann schwieriger, auch mit bestimmten Erwartungen von außen oder von der Schule und auch zu gucken, okay, wo bin ich, was ist mein Weg, was kann ich mit Schülern, ne? Freundschaften werden ja auch dann langsam wichtiger und so. Also da wirklich auch ernst genommen zu werden und ein authentisches Gegenüber zu sein, im Sinne von, ja, ne, du kannst zu mir kommen, auch mit deinen Interessen, die ja dann vielleicht auch nicht mehr so immer so klar sind, ne? Oder auch, also mein Sohn, der fängt jetzt auch an mit Minecraft und Pokémon und diese ganzen Themen, die jetzt vielleicht erstmal gar nicht so sehr meine sind, aber zu sagen, alles klar, ich nehme dich ernst, wir können darüber sprechen, ich interessiere mich auch für deine Themen nach wie vor. Ich glaube, das ist schon cool, wenn man das hat.
Genau.
Für ein Kind.
Ja, das ist diese eine Seite, diese Nähe. Und ich kann auch immer wieder, ich erzähle es an manchen Stellen, ich bin Tochter einer Mutter, die auch schon losgegangen ist, die sich mit diesen Themen beschäftigt hat, ist dann auch in das Klassische ein bisschen gerutscht, was wir auch kennen. Ich kenne auch das Gefühl, dass Ostern so alles hergeputzt war und ich mir dann gefragt habe, Mama, aber du bist so müde. Auch dieser Punkt, wenn es vielleicht was Kurzfristiges ist, aber langfristig, also ich kann mich zum Beispiel als Kind erinnern, dass oft, wenn ich aufgestanden bin, meine Mutter meditiert hat. Das fand ich ein bisschen blöd, weil ich musste mich zurückhalten, ich konnte nicht gleich mit ihr quatschen. So. Das war so eine kurzfristige Geschichte. Langfristig habe ich aber total mitgenommen, dass wie meine Mutter auf mich reagiert, viel mehr damit zusammenhängt, ob sie meditiert hat oder nicht, als wie ich mich verhalte. Mhm. Ja. Also, dass sie viel mehr in der Hand hat. Und dass es wichtig und gut ist, dass sie auf sich achtet. Auch wenn ich kurzfristig das ein bisschen blöd fand. Und das einfache Gefühl bei mir gut war. dass meine Mutter meditiert hat, dass sie sich um sich gekümmert hat. Ich weiß auch, meine Eltern haben sich auch getrennt, dass sie dann Begleitung hatte. Und das war für mich total gut, weil ich wusste, ich war 11 oder 12 oder so, da kriegt man ja schon ein bisschen mit. Und ich habe es als so angenehm empfunden, zu wissen, meine Mama hat einen Ort, die hat Menschen, so. Dann kann ich nämlich ganz volle Pulle Kind sein und kann wütend sein, weil da irgendwie alles durcheinander ist, aber Mama hat ihren Ort. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, den ich wirklich auch aus der Kinderperspektive sagen kann.
Es ist einfach ja super wichtig, dass man auch, also ne, wie du das auch beschrieben hast, auch keine Verantwortung irgendwie übernehmen muss für Dinge, sondern sich da auch zurücklehnen kann und man als Eltern einfach auch sich gut um sich kümmert. So, das ist ja ne, so die Basis vielleicht. Und da finde ich auch immer so wichtig, nochmal zu gucken, was ist denn das, was mir gut tut auch? Ja. Weil, also ich habe das auch in einigen Beratungen gehabt, dass Eltern sagen, ja, ich habe Me-Time, ne, so wie man sich das vorstellt. Und ich mache Yoga und keine Ahnung. Aber irgendwie bringt dir das nichts. Und dann zu gucken, okay, aber was ist das? Was ist dein Bedürfnis? Brauchst du vielleicht Austausch? Ne? Brauchst du irgendwie vielleicht eine Kreativität oder vielleicht was ganz anderes? Sport kann es natürlich auch sein. Ne? Also was tut mir gut? Und das auch wieder zu finden. Und ne, ich habe es eben schon so gesagt, auch nach der langen Zeit, in der sich ja viele, gerade Mütter heute, oft zurückstellen müssen, da dann das eigene wieder zu finden, was einem Kraft gibt, ja, da hast du recht, das ist natürlich super wichtig und auch für das Kind, auch wenn es das vielleicht selber noch nicht formulieren kann, wahnsinnig schön, da auch diese Sicherheit zu haben, dass die Eltern sich um sich kümmern können und sie davon frei sind auch.
Ja, und es dadurch selber lernen, genau. Und in meiner Arbeit ist dann der Erfahrungswert, dass wenn wir uns mit unserem Nervensystem auseinandersetzen, da ein wichtiger Punkt ist eben, dass zum Beispiel das Typische im Insta rumhängen, das kann eine Strategie sein, aber 2 Stunden Insta rumhängen, würde ich bezweifeln, dass man da wirklich neue Energie langfristig, an manchen Punkten ja, Austausch und so, also ganz weit weg von Schwarz-Weiß-Denken, aber genau, dass wir da Orientierungspunkte haben. Du beschreibst in deinem Buch mal, wann gibt es Waffeln bei euch und wann nicht? Immer sonntags um 10 Uhr, damit es immer gleich ist als Ritual? Oder wann machst du Waffeln oder wann geht ihr schwimmen? Auch immer freitags um die gleiche Uhrzeit? Oder wie ist das bei euch? Was fragst du dich, wenn da die Kinder fragen, gibt es Waffeln oder gehen wir schwimmen?
Ja, ne, man merkt ja schon, dass wir jetzt sehr lachen, weil es irgendwie dann schon so weit weg ist, ne, von dem glücklicherweise, wie wir da jetzt mittlerweile vorgehen können. Weil natürlich auch bei uns die Vergangenheit ganz oft gezeigt hat, ja, wenn wir bestimmte Pläne haben, festharren wollen an bestimmten Dingen, dann kann das oft auch nur schief gehen, weil die Voraussetzungen nicht stimmen. Und deswegen haben wir uns das wirklich so auch zur Leitfrage gemacht, immer vorher nochmal zu gucken, okay, haben wir die Kapazitäten? Also ist es gerade möglich? Ne? Wie ist die Situation? Wenn die Kinder schon total Hunger haben und ich irgendwie gestresst bin, weil ich eigentlich jetzt aufräumen will oder so und Nico möchte jetzt aber gerne noch, keine Ahnung, was auch machen, also ne, dann machen wir es natürlich nicht. Also sich wirklich vorher zu fragen, okay, habe ich die Kapazitäten? Ist es gerade möglich? Kann ich das begleiten? Diese Weitsicht zu haben, ist, finde ich, so wichtig. Ne? Und das ist auch bei allen anderen Sachen. Auch ne, nehme ich jetzt das Fahrrad mit, ne, wenn ich weiß, das Kind wird diesen Rückweg aber nicht schaffen. Ja, und dann wirklich auch den Mut zu haben, ein Stück weit zu sagen, nee, das geht jetzt nicht. Und das auch durchzusetzen, was ja auch wieder Kraft kostet und ne, manchmal auch dann auch wieder ein Abwägen ist. An welcher Stelle schaffe ich das, an welcher nicht? Aber diese Kapazitäten immer wieder im Blick zu haben, ist, finde ich, schon ja auch eins der Riesendinge, wenn man es anders machen will, weil sonst wird es früher oder später schiefgehen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist tatsächlich hier bei mir im Podcast ja auch viele Familien, wo Neurodivergenz eine Rolle spielt. Und das auch immer wieder im Blick zu haben, was ja noch mehr einfach den Nervensystemszustand. Und ja, Rituale können total wichtig sein. Wir in unserem neurodivergenten Haushalt, wir haben Rituale. Ja, die gleichzeitig trotzdem immer noch wieder diese Frage haben. Habe ich die Kapazitäten? Oder was ist jetzt eben in der Situation wichtig? Wie geht es der Reizregulation meines Kindes? Wie voll ist der Reizrucksack? Und dann auch manchmal ganz klar die Frage mit Nein und Nähe, habe ich die Kapazitäten für einen Meltdown? Ja oder nein? Was eine sehr berechtigte Frage sein darf, mit der wir eben verantwortungsbewusst umgehen und nicht sagen, ich muss jetzt immer so und so handeln.
Und ja, und da wirklich auch realistisch drauf zu schauen, ne? Und also ich finde es auch absolut legitim, wenn man merkt, alles klar, wenn ich jetzt das und das ich sag mal, durchsetze und mein Kind kann das nicht tragen und es wird diesen Ausbruch geben, alles klar. Und dann sage ich vielleicht auch, keine Ahnung, ne, ich pass mal auf, ich gebe jetzt noch, weiß ich nicht, die Schokolade oder was auch immer, mache noch irgendwas und benenne das irgendwie auch und bin da ehrlich, aber weil ich es halt anders nicht aushalten kann und, ne, und ich ansonsten dann irgendwie vielleicht komplett explodiere und rumschreie, dann ist es halt auch okay. Also sich auch so von diesem Druck zu befreien, bestimmte Dinge, nur das ist eine gute Strategie auch. Ne? Also das finde ich auch immer so wichtig. Also, weil natürlich gibt es auch, sage ich mal, Dinge, die sind kurzfristig hilfreich, langfristig hilfreich, aber das ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber ich hatte auch in einem Buch beschrieben, wie ich bei einem Kindergeburtstag oder nach einem Kindergeburtstag, wo ich komplett überreizt war, irgendwie so eine halbe Packung Duplo gegessen habe, irgendwie bei uns so in der Küche. Und das war natürlich auch keine super Strategie, die ich jetzt anderen empfehlen würde, aber mir hat das halt in dem Moment geholfen, einfach nicht mein Kind anzuschreien. Also da wirklich auch so ein bisschen den Mut zu haben, wirklich zu schauen, wie du sagst, was passt für unsere Familie, was ist für mein Kind, für mich gerade möglich und wichtig. Und das ist schon ja, ein Riesending. Ja,
und von da aus weitergehen. Also deine Duplo-Geschichte erinnert mich an mich. Ich habe, wenn ich abends müde bin, wenn ich müde bin und keine Energie mehr habe, dann ist der Süßigkeitenschrank bei uns in Gefahr. Weg davon, klar, Süßigkeiten dürfen sein. Das Ding ist, ich kann da nicht so gut schlafen abends und dieses Gefühl und es nährt mich nicht wirklich. Es gibt mir nicht wirklich. Und da bin ich eben auch auf Forschung gegangen. Was ist es eigentlich, was ich dann am Süßigkeitenschrank mache? Und es geht mir um Energie. Ich brauche Energie. Ich gehe dahin, wenn ich keine Energie mehr habe. Und fühlen ist dann auch immer was ganz Wichtiges. Und wie dann über den Geschmack versuche ich dann zu fühlen und mich wahrzunehmen, wenn ich halt sehr überreizt bin. Und ich habe daraus dann, ich verdamme mich nicht, wenn ich bei den Süßigkeiten bin und denke, bist du blöd und bist du bescheuert oder so, sondern ich überlege dann weiter und habe festgestellt, dass ein warmer Tee und eine warme Wärmflasche mir viel besser das geben, was ich dann in diesem Moment brauche. Und ja, gestern waren es nochmal Bohnen, habe ich auch. Aber vorgestern waren es nochmal die Schokoriegel. Ja, also es ist nicht so, dass es dann nichts, aber danach habe ich einen Schokoriegel, während ich mir den Tee gemacht habe und die Wärmflasche gemacht habe, irgendwie so. Also, dass wir, genau, da gucken und uns auch nochmal verstehen. Und genau, für mich war da auch tatsächlich auch nochmal der Blick auf meine Neurodivergenz ein wichtiger Punkt, um noch besser zu verstehen, um dann wirklich danach handeln zu können.
Ja, voll schön, auch wie du diese Milde, die du ja auch immer beschreibst, ne, die man sich ja selbst auch entgegenbringt, dass man sich nicht verurteilt, egal, ne, ob er jetzt den Schlüssel vergessen hat oder sie ausgeschlossen hat oder jetzt ein Schokoriegel isst, egal, das ist ja am Ende auch immer diese Haltung, die man, also man kann die ja auch seinen Kindern ja eigentlich nur gut entgegenbringen, wenn man die sich selber auch so entgegenbringt.
Ja, genau, das ist einerseits eine Haltungsfrage und andererseits ist es einfach Biologie, Neurobiologie, umso mehr wir uns verdammen für das und die Scham noch draufsetzen, umso schwieriger ist Veränderung. Also wenn ich zuverlässig immer wieder zum Schokoregal gehen möchte und mich jeden Abend neu ärgern möchte, dann geht das viel besser, wenn ich jedes Mal mich beschäme. Weil ich dann viel mehr in diesem Muster bin. Ich brauche die Entspannung, um neue Wege zu gehen. Also ich kann einerseits die liebevolle Haltung mir gegenüber haben, ja, muss ich aber nicht. Ich kann auch rein sagen, dummes Stück. Aber damit ich es lernen brauche, also muss ich das, also es sind die beide Wege und es ist schön, dass sich das bedingt. Und ja, die liebevolle Haltung, bin ich ganz bei dir, die haben wir mindestens genauso verdient wie unsere Kinder. Und unsere Kinder beobachten ja auch und hören und spüren sehr, wie wir miteinander sprechen. Ich würde total gerne mit dir jetzt auch nochmal ganz praktisch reingehen. Wir haben ganz viel Theorie, wir haben immer wieder Beispiele, aber es ist auch wunderschön in deinem Buch. Du hast auch sehr ganz konkret Situationen aufgeschrieben. Und eine Situation würde ich hier gerne mitnehmen, die eben in der Wackelzahnzeit auch immer wieder vorkommt. Das Kind beschimpft einen. Du Kackmama, du doofer Papa. Nehmen wir uns mal mit, bitte. Wie geht's weiter?
Ja, auch da, also ne, ich habe ja versuche ja da auch ein bisschen wieder diesen Fahrplan dann heranzuführen, den ich ja kurz beschrieben habe eben schon. Genau, und da geht es für mich ganz zentral darum, immer erstmal zu gucken, ne, also was ist der Konflikt, um was geht's überhaupt, ne? Also ist es eine Gefahrensituation? In der Regel ja irgendwie nicht, auch wenn es da sich wieder so anfühlt. Und dann zu schauen, okay, also was ist da überhaupt los? Was ich beschrieben habe im Buch ist auch, dass mein Bruder lange Zeit, oder was heißt lange Zeit, ja, so eine Zeit lang, immer mal wieder irgendwie Uhrensohn gesagt hat. Und da hat meine Mutter das natürlich falsch verstanden, wie man das auch falsch verstanden kann. Dachte erstmal, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und hat dann aber gemerkt, also er sagt Uhrensohn, ja, also wie die Uhr. Und Das, finde ich, bringt nochmal ganz gut zum Ausdruck, dass auch erstmal eine Beleidigung, Beschimpfung gar nicht immer so das ausdrücken muss, was wir vielleicht auch erstmal wahrnehmen. Ja, also auch bei Kackmama, ja, das ist ja, hat ja ganz oft mehr mit uns zu tun, was wir damit verbinden, was das mit uns auslöst. Woher kenne ich das? Woher kenne ich den Begriff? Also da wirklich erstmal hinzugucken, okay, um was geht's da überhaupt? Was ist der Konflikt? Sich selbst zu regulieren, natürlich irgendwie erstmal durchzuatmen, zu schauen, okay, das ist ein kleines Kind. Und das ist halt wirklich auch in der Wackelzahnpubertät noch, ne, ist es ein kleines Kind. Da wirklich erstmal zu gucken, okay, wie kann ich diesen Shift hinbekommen, ne, also Konflikt erkennen, mich selbst regulieren, auf dein Kind zu schauen. Was möchte mein Kind mir damit sagen? Was braucht mein Kind gerade? Was ist los? Und dann eben nicht loszulegen mit, oh mein Gott, so redest du auch nicht mit mir, ab in dein Zimmer, sondern wirklich eher zu gucken, okay, wow, wo kommt das her? Was ist los? Was brauchst du gerade von mir? Also man muss jetzt auch gar nicht so viel reden, aber von dieser Haltung her, ne, eher so eine offene Haltung zu haben. Okay, krass, da muss ja gerade was los sein, wenn mein Kind das jetzt zu mir sagt. Und ich möchte gerne verstehen, was mein Kind mir sagen möchte. Und das ist, glaube ich, so eine Haltung, die einfach super hilfreich ist und auch ganz viel öffnet. Weil das finde ich auch immer so wichtig beim Andersmachen generell. Die Frage, also schließe ich die Tür, sage ich, okay, geh weg, geh in dein Zimmer, ich will damit nichts zu tun haben. Oder sage ich, okay, du darfst mir zeigen, was du damit eigentlich meinst, weil ich ja weiß, dass du ein tolles Kind bist und du musst ja damit was meinen, wenn du sowas zu mir sagst. Und dann kommt es natürlich auch wieder total aufs Kind an, ob das Kind auch dann jetzt, ne, in ein Gespräch gehen möchte, ob es sich öffnen möchte, ob es vielleicht anfängt zu weinen, weil es gerade so viel belastet, was natürlich auch toll wäre, wenn man da an die Emotionen rankommt, oder ob das Kind erstmal dabei bleibt und hart bleibt auch vielleicht und sich da nicht öffnen kann. Aber da wirklich halt trotzdem diese Haltung zu haben, es muss da irgendwas sein und es hat jetzt erst auch mal gar nichts mit mir zu tun in meinen Befindlichkeiten, das finde ich schon erstmal super wichtig und hilfreich, weil man dann eben ja in Verbindung bleibt mit dem Kind.
Absolut.
Auch.
Absolut, ja, genau. Also so dieser Fahrplan. Wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, das Kind beschimpft einen sozusagen, was wäre sozusagen das, alles bleibt, wie es bleibt? Wie würden wir da in der alten Haltung sozusagen handeln?
Ja, ich glaube, das wäre halt wirklich schon, ne, so jetzt gehst du in dein Zimmer, oder auch manche haben dann ja auch irgendwie, ne, 50 Cent ins Strafschwein oder so. Es gibt dann ja auch bestimmte Methoden, die auch angewendet werden mit Bestrafungen am Ende, ne, mit Konsequenzen. Also sowas könnte dann natürlich was sein, was da irgendwie gemacht wird und ja, wo, wie gesagt, dann ja eigentlich im Endeffekt die Beziehung so ein bisschen abbricht.
Ja, und man eben nicht drunter guckt, um was geht es eigentlich wirklich. Ja. Weil das ja ist.
Genau.
Genau. Dann hast du jetzt immer genau noch den Punkt sozusagen auf links gedreht. Was könnte eine Reaktion sein, wenn wir es einfach nur anders machen wollen, ohne Orientierung und Halt?
Naja, das wäre vielleicht auch einfach so ein Weghören, ne? Dass man das überhaupt nicht wahrnimmt, dass man gar nicht drauf eingeht, dass man das Kind vielleicht auch alleine lässt mit seinem Gefühl dann im Endeffekt, weil man es, ne, vielleicht einfach ignoriert. Das könnte auch was sein. Also, dass man einfach sich nicht traut, damit auch umzugehen und sich damit nicht auseinandersetzen will. Und das finde ich auch, also, ne, das ist natürlich auch dann nicht cool. Also natürlich dürfen uns ja auch Worte verletzen. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen. Also ich meine damit auch gar nicht, wir müssen alles von uns abprallen lassen. Von der Haltung ist es schon so, dass ich sagen muss, also mich persönlich verletzt das jetzt nicht, wenn mein Kind mich beschimpft, weil ich weiß, dass es ja mit mir nichts zu tun hat. Und gleichzeitig finde ich, wenn es bestimmte Wörter sind, wo wir sagen, oh, das geht gar nicht, dürfen wir das auch ansprechen. Aber vielleicht halt in einer anderen Minute, in der wir in guter Verbindung sind. Und in diesem Moment würde ich halt weder darauf beharren, also daran hängen bleiben, ne, noch irgendwie das ignorieren und abtun, sondern ich würde halt versuchen zu verstehen, was mein Kind mir gerade eigentlich sagen möchte.
Ja, was ich gerade auch total spannend finde, an diesen Punkten, wenn wir sozusagen alt reagieren oder wenn wir auf links gedreht reagieren, kommt beim Kind was Ähnliches an, dass wir uns nicht mit auseinandersetzen. Entweder schicken wir es weg, geh weg, du musst hier deine 50 Cent reintun und das macht man nicht. Lassen wir das Kind aus der Beziehung eigentlich raus, gehen wir aber so gar nicht drauf ein. Und hier, guck mal, hast du ein Eis, oh, guck mal, schönes Wetter, oh, oder Entschuldigung, weiß ich was. Dann zeigen wir uns ja auch nicht und gucken nicht genau beim Kind hin. Also, es ist gerade spannend, dass genau das Alte und das Extrem, also dieses auf links gedreht, manchmal einen ähnlichen Effekt auf Beziehungsebene haben kann. Und sozusagen, wenn man dann mit einem Fahrplan sich auf Forschungsreise macht, als Kompass benutzt, man dann die Möglichkeit hat, Regulation und Beziehung in den Mittelpunkt zu nehmen für den Entscheidungsweg. Total schön. Und das kann man lernen. Das ist cool. Das ist doch... Ja. Es lohnt sich. Und man kann es lernen.
Ja.
Und was ja gleichzeitig auch ist, muss ich das immer machen? in jeder Situation immer meinen Fahrplan aus der Hosentasche ziehen?
Nee. Also das ist auch was, genau, was mir auch wichtig ist, nochmal zu schreiben, ne? Also weil natürlich, ich versuche ganz, also auch ganz viele Beispiele und Impulse auch zu diesen konkreten Situationen auch zu geben und zu zeigen und zu tun. Und gleichzeitig ist es mir auch am Ende einfach wahnsinnig wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir diesen Fahrplan auch nochmal vergessen dürfen, dass wir am Ende, und das ist ja auch, finde ich, so das, was sich durch unser Gespräch jetzt gespannt hat, diese Authentizität und dieses sich zeigen, dass das halt das ist, worum es geht. Und wenn wir wirklich das ne, überspitzt gesagt mit einem Zettel und einem Stift neben unserem Kind stehen und immer sagen, okay, Moment mal, ich muss jetzt erst mal gucken, wie war der Spruch, ne, und den dann einmal irgendwie aufsagen, dann sind wir halt nicht nah und dann sind wir nicht verbunden. Und deswegen sage ich am Ende auch, ne, also vergesst das, nimm dir gerne Ideen mit, nimm dir Impulse mit, nimm dir diesen Fahrplan mit, wenn er dir hilft, aber am Ende dürfen wir immer wieder auch in der Situation authentisch entscheiden, und da auf uns auch und unser Kind auch irgendwie vertrauen, ohne das Gefühl zu haben, wir müssen aus Prinzip wieder irgendein Dogma durchsetzen. Ich finde das auch immer, ne, bei der gewaltfreien Kommunikation auch spannend. Natürlich ist es ein super hilfreiches Tool. Aber wenn wir wirklich nur Schritt für Schritt das irgendwie machen, um jemandem zu was zu bringen oder so, dann ist es halt nicht schön. Dann ist es eine Methode, die auch gewaltvoll sein kann.
Absolut.
Am Ende des Tages.
Ja, du kannst auch gewaltfrei, sehr gewaltvoll sein. Ja, absolut. Und was auch nochmal, also mich hat ein Satz von Jesper Juhl, also Jesper Juhl ist hier mal wieder mit dabei, mit dem Boot, sehr geprägt hat. Und das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr in den Beratungen. Es gibt nichts Schlimmeres als die perfekten Eltern. Denn ich habe in meinen Beratungen Eltern, die in ihrer Kindheit immer das Gefühl bekommen haben, ihre Eltern wären perfekt. Und sie wären das einzigste Problem. Und erstens sind wir stabil genug, dass wir Fehler aushalten können. Mehr Konflikte nutzen statt vermeiden. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass es Beziehungswachstum sein kann. Und gleichzeitig ist dieser Effekt, Mama, Papa machen auch Fehler und setzen sich konstruktiv damit auseinander. Also es ist ein Unterschied, wenn ich mein Kind anbrülle und sage, du Miststück, und es jedes Mal wieder mache und ich will halt authentisch sein, dann brülle ich halt mal ordentlich. Das meinen wir nicht. Aber ja, auch ich werde nach vielen Jahren und nach all diesen Büchern immer mal wieder laut. Es passiert mir. Und dann gucke ich hin, ich entschuldige mich natürlich und ich gucke dann vor allem hin, was war der Punkt, wo darf ich in die Veränderung, wo darf ich besser für mich sorgen und wo geht's aber auch nochmal drum, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen, in einem konstruktiven Moment. Aus dem Vorwurf rauszugehen, aber konstruktiv zu sagen, hey, wir haben hier ein Thema. Was ist bei dir los? Was ist bei mir los? Beziehungsarbeit darf sein. Und die hat Fehler und Wachstumsmöglichkeiten.
Auf jeden Fall. Ne? Und wie du jetzt auch nochmal gesagt hast, dadurch hat man ja auch nicht das Gefühl, dass das Kind hat nicht das Gefühl, alleine zu sein, damit auch Fehler zu machen. So, ne? Das ist halt einfach dazugehört und da sein darf. Das finde ich auch so wichtig, auch einfach mitzugeben. Und ich finde, oft sind es gerade auch diese Momente, in denen man dann sich entschuldigt, in denen man sich unheimlich nah sein kann nochmal und in denen dann ganz viel abfällt, ne, beim Kind und auch, ne, wo man so in so eine Verbindung kommt, die auch oft, weiß ich nicht, vielleicht nochmal ein bisschen, ich sag mal, deeper ist, als ich bin auf dem Spielplatz und schaue mein Kind an, die Sonne scheint, ja. Also das finde ich auch, da darf man auch keine Angst vor haben. Muss man nicht perfekt sein. Um es anders machen zu können.
Da fällt mir gleich das Rupture und Repair ein, was auch ganz spannende Sachen ja auch im Gehirn und sowas machen. Absolut, bin ich ganz bei dir. Liebe Romina, ich danke dir. Das hat viel Spaß gemacht und dein Buch ist wirklich ein Geschenk. Ich freue mich, dass das jetzt hier mit in die Welt kann und mag das wirklich sehr empfehlen, weil es genau dieser Kompass sein kann in dem Sturm der Elternschaft und gerade manchmal, wenn man eben auch in diesem Sturm ein bisschen untergeht, ich möchte es anders machen.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte, mit dir sprechen durfte. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Anders machen. Und dabei manchmal straucheln. Du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Vielleicht magst du dich einmal auch fragen, wann bist du das letzte Mal explodiert? Genau in diesem Strudel des Andersmachen-Wollens, wo Orientierung gefehlt hat. Was hätte dir in dem Moment Orientierung geben können? Was hättest du vielleicht gebraucht? Welchen Halt? Und ja, wo in eurem Leben gibt es genau diesen Moment oder diese Situation, wo du es eben genau anders machen möchtest, wie du es erlebt hast? Und weißt du, was es für dieses Andersmachen braucht? Vielleicht geht es dir ja auch rund ums Thema Schule so. Ganz unabhängig, genau. Viele von uns haben diesen Rucksack und wollen es anders machen. Ich selber tatsächlich hatte eine wundervolle Schulzeit, also im Großen und Ganzen, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Und vielleicht gerade deswegen auch hatte ich einen riesen dicken Klotz in meinem Bauch, als ich dran gedacht habe, dass mein Kind, mein erstes Kind, jetzt in dieses Schulsystem rein soll, von dem ich große Bilder hatte. Und ja, in Familien wie bei uns, wo Neurodivergenz eine Rolle spielt, ist dieses Bauchgefühl oft noch viel schwieriger, weil vielleicht wir diese schweren Erfahrungen auch gemacht haben und oder einfach wir auch mit unserem Kind schon die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach nicht 0815 in irgendwelche Systeme passt. Wenn du dir Halt und Sicherheit für dein Kind wünschst und ganz konkret, wie du es umsetzen kannst mit eurer Geschichte, im Mai startet mein Vertiefungsworkshop. Da sind wir in kleinerer Runde, wo ich wirklich nah an dir dran sein kann und wir gehen genau darauf ein. Schulstart, bindungsstark. Wir vertiefen das Thema. Alle Infos findest du in meinem Link und natürlich gibt es bei mir auch immer wieder 1:1 Beratungen und es kommen auch noch Themenabende und so weiter und so fort. Und es wird auch noch spannende Themenabende zum Thema Schule, Schulübergang und aber auch Regulation im Familienalltag geben. Dir an diesem Punkt möchte ich erstmal Danke sagen. Danke für dein offenes Ohr, danke für das Hineinspüren, Hineinfühlen und fürs Andersmachen und für Halt und Orientierung im Andersmachen. Und ich wünsche mir, dass diese Podcast-Folge ja dir ein Kompass sein kann in den Wellen des Familienalltags, in den Wellen des Andersmachen und ja Orientierung geben darf in diesem Spannungsfeld zwischen Nein und Nähe. Gerne auch mit Rominas Buch. Das ist wirklich toll geworden. Bis bald.